Hallo und willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir tauchen heute mal ein bisschen tiefer ein in die Welt des Cloud Computing.
Hallo? Ja, ein Thema, das ja überall ist.
Genau. Aber die Frage ist ja oft, nutzt man eigentlich den richtigen Teil der Cloud für das, was man vorhat?
Mhm.
Und genau das wollen wir heute mal ein bisschen aufdröseln. Wir schauen uns diese drei großen Service-Modelle an, IaaS, PaaS und SaaS. Sie haben uns ja da einige Quellen mitgebracht.
Richtig, Texte, die das ganz gut erklären.
Und die Bedeutung ist ja unbestreitbar. Gartner sagt ja, bis 2028 ist die Cloud quasi Pflicht für Unternehmen.
Ja, eine Notwendigkeit.
Und Statista zeigt auch, der Markt wächst und wächst, schon seit 2017. Das Grundprinzip ist ja klar. Daten, Software, nicht mehr alles lokal, sondern irgendwo im Netz als Service eben.
Von überall zugänglich.
Genau. Unsere Mission heute ist also, nicht nur diese Akronyme IaaS, PaaS, SaaS zu buchstabieren, sondern zu verstehen, was steckt strategisch dahinter, was sind die Unterschiede und was heißt das für Sie?
Ja, genau.
Okay, dann packen wir das mal aus.
Gerne. Also im Grunde sind das drei verschiedene Wege, wie man Cloud-Leistungen bekommen kann.
Mhm.
Und die unterscheiden sich wirklich fundamental darin, was man genau kriegt. Und ja, wie viel man dann noch selbst machen muss.
Okay.
Stellen Sie sich das vielleicht wie beim Hausbau vor. Mieten Sie nur das Grundstück?
Ah ja.
Oder bekommen Sie schon so ein Fertighausgerüst? Oder ziehen Sie direkt in die vollmöblierte Wohnung ein?
Okay, das ist ein gutes Bild.
Das ist so der Kernunterschied zwischen IaaS, PaaS und SaaS. Es ist immer ein Service, aber der Grad der Kontrolle und auch die nötige Expertise, die sind halt sehr verschieden.
Verstehe. Fangen wir doch mal mit dem Grundstück an, also IaaS, Infrastructure as a Service. Was mietet man da jetzt genau in Ihrer Analogie?
Bei IaaS mieten Sie die grundlegendste IT-Infrastruktur, also Rechenleistung typischerweise als virtuelle Maschinen,
okay.
Speicherplatz, Netzwerkkomponenten, vielleicht auch Backup-Dienste. Der Anbieter, der stellt die physische Hardware bereit im Rechenzentrum und wartet die auch.
Mhm. Sie kriegen sozusagen das erschlossene Baugrundstück mit allen Anschlüssen.
Ah, okay.
Und auf diesem Grundstück, da bauen Sie dann selbst. Heißt, Sie installieren und verwalten das Betriebssystem.
Ah, das muss ich selber machen.
Ja, auch die Middleware, also diese Software zwischen Betriebssystem und Anwendungen. Und natürlich Ihre eigenen Anwendungen. Das liegt alles bei Ihnen.
Puh, okay. Das klingt nach sehr viel Freiheit, aber eben auch nach viel Verantwortung. Absolut.
Und diese Flexibilität, die scheint ja echt gefragt zu sein. Ihre Quellen zeigen ja ein enormes Wachstum. The Business Research Company schätzt, der IaaS-Markt wächst von 154 Milliarden Dollar 24 auf über 171 Milliarden 25.
Ja, das ist enorm.
Das sind über 11% Zuwachs in nur einem Jahr. Das ist ja Wahnsinn. Das kann ja nicht nur das Sparen bei der Hardware sein, oder? Was sind da die tieferen Gründe?
Nein, das ist viel mehr. Dieses Wachstum, das spiegelt wirklich einen fundamentalen Wandel wider. Es geht nicht nur um die Kostenersparnis durch dieses Pay-as-you-go.
Also nur zahlen, was man braucht.
Genau. Und dass man eben keine riesigen Anfangsinvestitionen hat. Es geht auch darum, dass plötzlich auch kleinere Firmen oder Start-ups Zugang zu einer Infrastruktur kriegen, die früher echt nur Großkonzernen vorbehalten war.
Ah, okay.
Das demokratisiert die Technologie so ein bisschen, macht das Spielfeld ebener.
Verstehe.
Und dann kommen eben noch die hohe Verfügbarkeit dazu, die Skalierbarkeit, also das schnelle Anpassen der Ressourcen, rauf oder runter.
Mhm.
Und die Tatsache, dass Anbieter wie AWS, Azure, Google Cloud, die investieren ja massiv in Sicherheit. Oft viel mehr, als ein einzelnes Unternehmen das könnte.
Stimmt.
Man kann auch mal schnell neue Technologien ausprobieren, ohne gleich alles kaufen zu müssen.
Verstehe. Zugang zu Rechenpower und Flexibilität quasi für alle. Aber Sie sagten ja, maximale Freiheit heißt auch maximale Verantwortung.
Ja.
Wenn ich die volle Kontrolle habe über Betriebssystem und so weiter, dann muss ich mich ja auch um alles kümmern, oder? Updates, Sicherheit.
Exakt, das ist der Punkt. Die Kontrolle hat ihren Preis, nämlich die Pflicht zur Verwaltung.
Mhm.
Typische Nutzer sind deshalb auch eher IT-Administratoren, technische Teams, Leute mit wirklich tiefem Fachwissen.
Okay.
Die brauchen diese Kontrolle, um ihre Systeme ganz spezifisch aufzusetzen. Die Wartung ist klar geteilt, Anbieter macht Hardware und Netzwerk,
mhm.
Kunde ist für alles drüber verantwortlich. Betriebssystem-Updates, Patches, die Anwendungen absichern. Das braucht Know-how und Zeit. Auch wenn die reine Infrastruktur oft schnell bereitsteht.
Okay, also das Grundstück IaaS ist eher was für die erfahrenen Bauherren unter den IT-Leuten.
Sozusagen, ja.
Was ist dann der nächste Schritt, wenn ich nicht alles von null aufbauen will? Das bringt uns ja zu PaaS, Platform as a Service.
Richtig. Wenn IaaS das Grundstück ist, dann ist PaaS wie das Fertighausgerüst. Mit Dach, Fenstern, allen Anschlüssen schon drin.
Ah ja.
Sie mieten hier nicht nur die Infrastruktur, sondern eine komplette Umgebung zum Entwickeln, Testen und Bereitstellen von Software.
Okay, eine ganze Umgebung.
Genau. Der Anbieter kümmert sich um Server, Speicher, Netzwerk und auch um das Betriebssystem, um Datenbanken, Middleware, Entwicklungsframeworks.
Wow.
Sie als Entwickler können sich direkt auf das konzentrieren, was Ihr Job ist. Den Code schreiben und die Anwendung laufen lassen.
Mhm.
Den ganzen Unterbau und dessen Wartung, das übernimmt der Anbieter.
Das klingt nach einer enormen Erleichterung für Entwickler.
Es ist auch.
Kein Wunder, dass der Markt auch hier wächst. Ihre Quellen sagen, von 115 Milliarden auf über 125 Milliarden Dollar bis 2025. Immer noch über 9% Wachstum pro Jahr.
Ja, aus stark.
Beispiele wie AWS Elastic Beanstalk oder Red Hat OpenShift zeigen ja, wo es lang geht. Der Fokus liegt hier also ganz klar auf Produktivität, oder?
Exakt. Der Hauptvorteil ist die Geschwindigkeit. Entwicklerteams können viel, viel schneller starten, weil die Werkzeuge, die Umgebung, das ist alles schon da.
Mhm.
Man muss keine eigene Infrastruktur aufbauen, pflegen. Ressourcen sind skalierbar. Viele Programmiersprachen werden unterstützt. Und die Integration mit anderen Cloud-Diensten ist oft sehr einfach.
Klingt gut.
Man kann von überall entwickeln. Der Anbieter spielt Updates für die Plattform ein. Das reduziert die Komplexität schon erheblich.
Ja, das glaube ich. Aber man gibt doch sicher auch Kontrolle ab, oder? Im Vergleich zu IaaS?
Definitiv.
Und besteht dann nicht auch die Gefahr, dass man sich zu sehr an eine Plattform bindet? Stichwort Vendor-Login?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Kontrolle ist bei PaaS eingeschränkt, klar. Sie kontrollieren Ihre Anwendung, Ihre Daten.
Okay.
Aber eben nicht das Betriebssystem oder die Infrastruktur darunter. Das ist ja der Deal. Weniger Aufwand gegen weniger Kontrolle über den Unterbau.
Verstehe.
Und ja, die Gefahr des Vendor-Logins, die gibt es. Wenn man stark auf die speziellen Dienste und Schnittstellen einer PaaS-Plattform setzt, dann kann ein Wechsel zu einem anderen Anbieter schwierig und teuer werden. Das muss man bei der Auswahl bedenken.
Logisch. Und wofür nutzt man PaaS typischerweise? Wahrscheinlich für mehr als nur einfache Webseiten, nehme ich an.
Oh ja, definitiv. PaaS ist ideal für die Entwicklung und den Betrieb von Webanwendungen, mobilen Apps. Auch für schnelles Prototyping.
Mhm.
Für die Automatisierung von Entwicklungsprozessen, also DevOps. Für Big-Data-Analysen. Oder wenn man APIs, also Schnittstellen, entwickeln und bereitstellen will.
Okay.
Unternehmen nützen es oft für ihre Backend-Systeme. Es ist also eher für Entwickler und Entwicklungsfirmen gedacht. Leute, die technisches Verständnis haben, aber sich eben nicht um die Infrastrukturdetails kümmern wollen oder können.
In den Quellen wird ja auch SAM Cloud Box PaaS als Beispiel genannt. Das klang nach einer ziemlich spezifischen Lösung.
Genau. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass PaaS nicht gleich PaaS sein muss. Diese spezielle Plattform von SAM Solutions, die wirbt laut Quelle damit, infrastrukturunabhängig zu sein.
Ah, das heißt?
Das heißt, sie kann wohl auf verschiedenen Clouds laufen, AWS, Azure oder sogar lokal im eigenen Rechenzentrum, also on-premise oder auch hybrid.
Interessant.
Und sie bietet offenbar eine integrierte Software-Factory mit DevOps-Tools. Das soll gerade die Integration von komplexen Systemen wie IoT, also Internet der Dinge, oder B2B-B2C-Schnittstellen vereinfachen und laut Angabe massiv Zeit sparen.
Okay.
Das zeigt einen wichtigen Trend. Neben den großen Standard-PaaS gibt es eben auch spezialisierte Plattformen für ganz bestimmte Probleme. Und für Firmen, die genau vor solchen Integrationshürden stehen, kann das natürlich extrem wertvoll sein.
Verstehe. Also nach dem Grundstück IaaS und dem Hausgerüst PaaS kommt jetzt die voll möblierte Wohnung. SaaS, Software as a Service.
Richtig.
Und das ist doch das, was die allermeisten von uns täglich nutzen, oft ohne groß drüber nachzudenken, oder?
Ganz genau. Absolut. SaaS ist im Grunde fertige Software, die Sie über das Internet nutzen. Meist einfach im Webbrowser oder über eine App.
Mhm.
Sie müssen nichts installieren, keine Updates machen, sich nicht um Server kümmern. Nichts davon. Der Anbieter stellt die komplette Anwendung bereit und wartet Sie.
Alles inklusive.
Genau. Sie melden sich an und legen los. Wie bei der möblierten Wohnung. Sie ziehen ein, nutzen sie, aber kümmern sich nicht um die Heizungswartung oder wenn das Dach repariert werden muss.
Und dieser Markt explodiert ja regelrecht. Gerdlatt K. beziffert das Wachstum von 2015 bis 2024 auf siebenfache, auf irre 250 Milliarden Dollar.
Ja, Wahnsinn.
Und die Prognose für 2025 liegt bei fast 400 Milliarden. Das ist gigantisch. Beispiele kennen wir ja wirklich alle. E-Mail wie Gmail oder Outlook.
Klar.
CRM wie Salesforce, HubSpot. Projektmanagement, Trello, Asana, Kollaboration, Google Docs, Microsoft Teams, Cloud-Speicher wie Dropbox, die Liste ist ja endlos. Was treibt dieses krasse Wachstum an?
Es ist die pure Zugänglichkeit und ja die Einfachheit. Keine Anschaffungskosten für die Software oder die nötige Hardware.
Mhm.
Sofortiger Zugriff nach der Anmeldung, automatische Updates, man hat immer die neueste Version. Man kann es von überall nutzen, auf jedem Gerät.
Stimmt.
Dazu die Flexibilität im Abo-Modell. Man kann Nutzer hinzufügen oder wegnehmen, Funktionen nach Bedarf buchen. Das hat gerade für Unternehmen die Art, wie Software beschafft und genutzt wird, total revolutioniert.
Ja.
Komplexe Sachen wie CRM-Systeme oder Business Intelligence Tools sind plötzlich auch für kleine Firmen erschwinglich und machbar. Es ist wirklich die ultimative Demokratisierung von Software.
Das klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein. Gibt es denn da auch Nachteile oder Dinge, auf die man bei SaaS achten muss? Man gibt ja quasi die ganze Kontrolle ab.
Ja, die Kontrolle ist minimal. Sie beschränkt sich auf die Konfiguration innerhalb der Anwendung und klar auf Ihre Daten.
Okay.
Das heißt aber eben auch, Sie sind komplett vom Anbieter abhängig. Geht der pleite oder ändert sein Preismodell drastisch, kann das wehtun.
Stimmt.
Ein anderer wichtiger Punkt ist die Datensicherheit und der Datenschutz. Ihre Daten liegen ja auf den Servern des Anbieters.
Genau.
Da muss man schon genau hinschauen. Wo werden die Daten gespeichert? Welche Garantien gibt der Anbieter? Gerade im Geschäftsumfeld ist das ja zentral.
Absolut.
Und die Anpassbarkeit ist natürlich geringer als bei PaaS oder IaaS. Man nutzt halt das, was angeboten wird. Mehr oder weniger.
Klar, Bequemlichkeit hat ihren Preis, oder? Ihre Abhängigkeiten? Nutzer sind hier ja wirklich alle, vom Privatanwender bis zum Konzern. Und technische Vorkenntnisse braucht man eigentlich keine.
Wagte Speine. Nein, Nutzer sind Endanwender, Geschäftsanwender. Die Wartung macht komplett der Anbieter.
Und die Kosten?
Das sind meist regelmäßige Abo-Gebühren. Und die Implementierung ist quasi null, anmelden, loslegen.
So, jetzt haben wir die drei Modelle ziemlich gut durchleuchtet, finde ich. IaaS, PaaS, SaaS, vom Grundstück über das Gerüst zur fertigen Wohnung. Lassen Sie uns die Kernunterschiede nochmal auf den Punkt bringen. Vor allem mit Blick auf die strategischen Entscheidungen dahinter.
Gerne. Die zentrale Frage ist ja immer, wie viel Kontrolle brauchen und wollen Sie eigentlich? Und wie viel technisches Know-how haben Sie selbst im Haus?
Exakt.
Also. IaaS, das Grundstück. Maximale Kontrolle über alles ab dem Betriebssystem. Hohes technisches Wissen nötig.
Mhm.
Ideal für maßgeschneiderte Lösungen, komplexe Architekturen oder wenn Sie einfach die volle Kontrolle brauchen. Wartung. Sie machen viel selbst, OS, Apps. Der Anbieter nur die Basis.
Okay.
Kosten. Flexibel nach Verbrauch, aber eben auch Einrichtungs- und Managementaufwand. Beispiel hatten wir AWS EC2.
Richtig.
Dann PaaS?
PaaS, das Hausgerüst. Kontrolle über Ihre Anwendung und Daten, aber nicht über die Plattform drunter. Mittleres technisches Wissen, also eher für Entwickler.
Mhm.
Ideal für schnelle Anwendungsentwicklung, wenn der Fokus auf dem Code liegen soll, nicht auf der Infrastruktur. Wartung? Sie kümmern sich um die App, der Anbieter um die Plattform.
Okay.
Kosten? Plattformnutzung. Schneller Start, aber eben die potenzielle Abhängigkeit, der Login. Beispiel AWS Elastic Beanstalk.
Und zuletzt SaaS. SaaS, die möblierte Wohnung. Minimale Kontrolle, der Fokus liegt auf der Nutzung der Funktionen. Kaum technisches Wissen nötig.
Mhm.
Ideal für Standardaufgaben, E-Mail, CRM, was auch immer. Schnelle Verfügbarkeit, wenig Aufwand. Wartung macht komplett der Anbieter.
Ja.
Kosten meist Abogebühren. Sofort einsatzbereit, aber wenig anpassbar und hohe Abhängigkeit. Beispiel Gmail.
Das macht die Abwägungen sehr klar. Kontrolle gegen Komfort, Flexibilität gegen Einfachheit. Sehr gut zusammengefasst. Und warum ist dieses Verständnis jetzt für Sie als Zuhörer so wichtig, auch wenn Sie vielleicht kein IT-Profi sind?
Weil Cloud Computing, wie Gartner ja sagt, zur Geschäftsgrundlage wird. Oder es oft schon ist.
Stimmt.
Sie nutzen diese Dienste wahrscheinlich jeden Tag, bewusst oder unbewusst. Und zu verstehen, ob hinter einer Anwendung jetzt IaaS, PaaS oder SaaS steckt, das hilft Ihnen einzuschätzen, welche Flexibilität kann ich erwarten? Wo liegen meine Daten vielleicht? Wer ist eigentlich für was verantwortlich?
Mhm.
Es schärft einfach den Blick für diese digitale Welt, in der wir leben und arbeiten.
Ganz genau. Und es hilft Ihnen ja auch bei Entscheidungen. Wenn Ihr Unternehmen eine neue Software sucht, dann beeinflusst das Modell SaaS, PaaS, IaaS ja direkt die Kosten, den nötigen internen Aufwand, die zukünftige Flexibilität.
Absolut.
Selbst bei persönlichen Projekten kann die Wahl des richtigen Cloud-Modells entscheidend sein. Und wenn es dann um Migration geht oder die Auswahl der richtigen Plattformen, wie die Quellen ja andeuten, gibt es eben auch spezialisierte Dienstleister wie dieses erwähnte SAM Solutions, die Firmen dabei helfen können, diese Komplexität zu managen.
Letztlich geht es darum zu verstehen, der Umzug in die Cloud ist nicht nur eine technische Sache, sondern oft eine sehr strategische Entscheidung.
Ja.
Man tauscht eben direkte Kontrolle und Kapitalbindung, eigene Server kaufen gegen Flexibilität, Skalierbarkeit und oft geringere Betriebskosten, weil der Anbieter eben einen großen Teil der Arbeit abnimmt.
Mhm.
Aber dieser Tausch, der muss halt bewusst passieren.
Das war unsere heutige, genauere Betrachtung von IaaS, PaaS und SaaS. Drei Modelle, die wirklich beschreiben, wie wir Technologie heute nutzen. Vom grundlegenden Baustein bis zur fertigen Anwendung, quasi aus der Steckdose.
Genau. Und vielleicht eine abschließende Frage zum Weiterdenken für Sie. Wir haben jetzt ja recht klare Kategorien besprochen, aber wie scharf sind diese Grenzen in der Realität wirklich? Oft verschwimmen die ja. Anbieter kombinieren Dienste, bieten PaaS auf ihrer IaaS an, integrieren SaaS-Lösungen.
Stinkt.
Die wirklich spannende Frage ist deshalb vielleicht nicht nur IaaS, PaaS oder SaaS, sondern welche Kombination passt denn am besten zu meinen Zielen? Und noch wichtiger vielleicht, wie viel Kontrolle bin ich eigentlich bereit aufzugeben? Für wie viel Bequemlichkeit? Und welche, ja, vielleicht verborgenen Risiken oder Abhängigkeiten gehe ich damit ein?
Über genau diesen Balanceakt nachzudenken, das überlassen wir Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Analyse.